was ich von eurer Generation lerne oder was ich, also was ich fast bewundere, aber wie geradeaus ihr sein wollt oder müsst. Dass ihr glaubt, ihr müsstet ein Ziel haben. Und ich glaube, dass das möglicherweise schwierig ist, wenn man ein Ziel hat, was das Falsche ist. Dass du dann dein halbes Leben vielleicht irgendwas machst, wo du morgens eben nicht gern hingehst.
Hi und willkommen bei Lehrjahre, dem Podcast über den Job, das Lernen und das Leben in den 20ern. Das ist Episode Nummer 20 und mein heutiger Gast ist Christine Westermann. Christine ist 71, sie ist Journalistin, Moderatorin und Autorin und meine Patentante. Deshalb ist es für mich eine besonders persönliche Podcast-Folge und ich fand es unglaublich spannend, mit Christine über ihre Lehrjahre, die irgendwie nie aufhören, zu sprechen. Christine steht schon seit unglaublichen 51 Jahren vor der Kamera. Sie hat nämlich mit 20 angefangen, beim ZDF zu moderieren. Später hat sie Radio bei SWR 3 gemacht, sie hat die Aktuelle Stunde moderiert und vor allen Dingen stand sie 20 Jahre lang an der Seite von Götz Alsmann bei Zimmerfrei vor der Kamera. Sie sagt, das meiste hat sie vermutlich zwischen 50 und 70 gelernt. Zum Beispiel, als sie mit 67 nochmal eine ganz neue Herausforderung angefangen hat, als sie Teil des literarischen Quartetts der Büchersendung wurde. Christine und ich sprechen in dieser Folge vor allen Dingen über Zweifel. Also darüber, warum man auch, wenn man mit den wichtigsten Journalistenpreisen ausgezeichnet wurde, wenn man mit Zimmerfrei eine der erfolgreichsten deutschen Unterhaltungssendungen moderiert hat, warum man dann immer noch manchmal glaubt, eigentlich kann ich das gar nicht. Christine Westermann erzählt auch, was sie heute anders machen würde, wenn wir jetzt Leben tauschen würden und sie nochmal 27 wäre. Und wer in ihren nie aufhörenden Lehrjahren ihr allerwichtigster Lehrmeister war. Von Christine wollte ich wissen, wann hören die Selbstzweifel auf? Gerade weil es für mich so eine persönliche Podcast-Folge war, bin ich sehr gespannt, was ihr von dieser Episode denkt. Schreibt mir also gerne in den Apple-Podcast-Kommentaren oder auf Instagram oder per Mail, was ihr von dieser Folge denkt. Und abonniert und folgt diesem Podcast auf den Podcast-Plattformen, wenn er euch gefällt. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit Christine Westermann bei Lehrjahre Nummer 20. Lieber arbeiten in Köln oder Düsseldorf?
In Köln.
Lieber moderieren, Radio oder Fernsehen?
Geht auch beides.
Nee.
Fernsehen.
Lieber anfeuern, den FC oder Viktoria Köln?
FC. Aber ich muss den anfeuern, weil ich bin Mitglied und habe eine Dauerkarte. Ich zahle hart dafür, dass ich anfeuere.
Lieber Bücher schreiben oder kritisieren?
Das sind ziemlich hinterhältige Fragen. Ich kritisiere gar nicht. Schreiben ist schwieriger. Bücher empfehlen, würde ich sagen.
Christine, du bist definitiv der Podcast-Gast, der mich am allerlängsten kennt, nämlich quasi seit Tag 1 meines Lebens. Genau. Und ich heiße ja auch Luisa Christine Plasberg. Ich habe deinen Namen als Mittelnamen, weil du bist meine Patentante. Also, liebe Patentante, hallo Christine, willkommen
hallo, liebe
im Podcast.
Luisa, danke.
Ich muss ganz uncharmant anfangen und sagen, dass du 71 bist, weil mit Mitte 60, da hast du ein Buch geschrieben, das heißt, da geht noch was. Und über das Buch hast du gesagt, jetzt mit Mitte 60 wäre mal die Zeit, deinem Leben eine Richtung zu geben. Und ich habe dieses Gefühl, ich muss meinem Leben eine Richtung geben, schon gefühlt seit ich 15 bin. Deswegen meine Frage, warum bist du da 40 oder 50 Jahre später?
Ich glaube nicht, dass ich später bin. Das hat man zu jeder Jahreszeit, hätte ich fast gesagt, das hat man in jedem Alter. Ich habe zum Beispiel jetzt mit 71 ganz klar das Gefühl, ich müsste noch mal ein Buch über das Alter schreiben, weil ich habe so viel mehr begriffen, als ich mit 65 wusste, als das Buch erschienen ist. Und ich habe du fragst dich in jedem Alter, ich habe mich auch mit 15 schon gefragt, was soll eigentlich aus mir werden, nachdem ich einmal hängen geblieben bin und von der Schule geflogen bin, und dann überlegst du dir, ich bin in Deutsch ganz gut, aber ich bin nicht sofort auf die Idee gekommen, Journalistin zu werden, sondern meine Mutter war Sekretärin bei einer Zeitung, und da habe ich mir sonntags ein bisschen Kohle verdient, indem ich damals gab es noch Faxgeräte, so Faxe hin und her getragen habe oder für die Redakteure Kuchen geholt habe sonntags. Und dann haben die irgendwie gesagt, ob ich denn Lust hätte, mir ein bisschen Kohle zu verdienen. Und das habe ich gemacht. Und da ist mir ganz vage, habe ich gedacht, es muss schon irgendwas mit weiß nicht, Schreiben, sage ich heute. Ich weiß nicht, was ich gedacht habe. Und dann habe ich irgendwann eine größere Reportage geschrieben, Heilsarmee. Und als der Mathelehrer dann gesagt hat, ich hatte eine 5 in Mathe und bin nie auf den grünen Zweig gekommen, Westermann, ist das von Ihnen? Und ich so eine Spur von Anerkennung gespürt habe. Da war zum ersten Mal so das Gefühl, nicht, das ist meine Richtung, weil der Mathelehrer das jetzt gut findet, sondern ich glaube, ich könnte es können. Und es hat aber sehr lang gedauert, bis ich würde heute noch sagen, dass ich lerne und dass ich zweifle und dass ich hadere. Ich habe letzte Woche, wie ich finde, eine Grottensendung gemacht und ich könnte noch nicht mal sagen, woran es gelegen hat. Ja, einfach verhuscht und fahrig und nicht konzentriert und dann gehst du da raus und denkst, hoffentlich kommt dir keiner drauf, ja.
Und das denkst du auch noch mit 71?
Also ich glaube schon, dass das was ist, was sich wie ein roter Faden durch mein Leben zieht. Dieses Gefühl, ich bin nicht gut genug und irgendwann kommen hier die Leute drauf. Das hat, also das ist meistens weg, aber wenn da mal so Mini-Einbrüche sind, wie diese Literatursendung da, oder jetzt, als ich mich im Quartett verabschiedet habe im Literarischen, da habe ich auch gedacht, guck mal, du hast es nicht geschafft, du bist gegen die Akademiker, bist du nicht angekommen, was Quatsch ist. Also mit dem Verstand weiß ich das, aber mit dem Herzen, da brauche ich immer, ich glaube, das brauche ich bis zu meinem Lebensende, dass mir einer immer den Rücken tätschelt und sagt, du machst das schon richtig klasse. Also mein Mann macht das toll, der macht das. Aber manchmal
der
ist er auch
verstanden,
müde.
Dass
der
du das
verstanden,
genau. Du sprichst von diesen Selbstzweifeln, dass du immer noch denkst, okay, bald fliege ich auf, aber du hast ja schon unglaublich viel erreicht. Du hast viele Fernseh- und Radiosendungen moderiert. Im Literarischen Quartett hast du es gerade angesprochen, hast du Bücher kritisiert oder empfohlen. Du bist selbst Autorin. Wenn man sich das von außen so anguckt, dann denkt man, was auch immer du anpackst, hat irgendwie funktioniert. Würdest du sagen, dass Glück, Talent oder Fleiß der wichtigste Schlüssel zu diesen Erfolgen war?
Ich glaube, Zufall ist ganz wichtig gewesen, also dass du, wenn sich eine Abweichung vom Weg angeboten hat, dass man die mutig genommen hat, dass ich die mutig genommen habe. Zimmerfrei zum Beispiel, wo ich wirklich gegen den Alleinunterhalter und brillanten Musiker Götz Alsmann angetreten bin und ich dachte, ich könnte es als Journalistin reißen, weil das kann er nicht, ich kann das. Das war eben nicht so und die erste Kritik, wir haben da dreimal in der Woche live gesendet, habe ich im Kölner Express gelesen und es war so eine Kurzkritik und da stand wirklich nur Götz Alsmann, brillanter Entertainer, genialer Musiker, Christine Westermann, provinziell Hausbacken, Drehscheibe eben. Und dann musste ich an dem Abend, an dem ich das morgens gelesen habe, abends wieder hin und Götz ist ein Backer, der macht dich auch platt und der hat auch ein Gespür dafür, wenn er, also wie soll ich das denn sagen, ich mag ihn sehr, aber man muss auch schon mal sagen, Götz, jetzt ist aber mal gut und wenn Götz so kleine Schwächen, Götz ist eine Rampensau, das hat er selbst gesagt und dann, wenn man am Boden ist, ist es für ihn okay, dann kann er sich auch wunderbar entschuldigen, aber ich wollte halt nicht dauernd am Boden sein und da habe ich begriffen, dass ich das, was in mir steckt, nämlich dass ich eine gute Journalistin bin und eine gute Interviewerin, dass ich das ausbauen muss. Und ich hatte damals, hat man mich vor die Wahl gestellt, du kannst unmöglich zimmerfrei weitermachen, du schadest deinem Ruf als Journalistin, mach Aktuelle Stunde, die ich damals gemacht habe, Regionalsendung in Nordrhein-Westfalen, entweder du machst das oder du machst zimmerfrei. Und ich habe diesen wirklich, also eigentlich Harakiri-Entschluss getroffen, ich mache zimmerfrei. Ich wusste weder, ob zimmerfrei weitergeht und hätte mit der Aktuellen Stunde richtig, richtig, es hätte mir den Boden unter den Füßen weggezogen. Ich hätte auch kein Geld mehr verdient.
Woher hattest du den Mut dann, diese Entscheidung zu treffen, diese Harakiri-Entscheidung, wie du sie nennst?
Weil es, also ich glaube, und das gilt für jeden, dass du gutes Gespür dafür hast. Ich will es jetzt nicht dieses Bauchgefühl nennen, aber vermutlich ist es genau das, weil es in dir drin ist. Und ich wusste, ich kann das besser. Ich wusste, dass ich Interesse an Menschen habe und um nicht mehr und nicht weniger ging es bei Zimmerfrei für meinen Part. Ich wollte die Leute aufmachen, ich wollte, dass sie was erzählen. Das hat ein bisschen gedauert, bis ich auch für mich so das Handwerkszeug sortiert hatte. Aber ich wusste, ich kann das besser. Und ich glaube, dass ich eine große innere Kraft habe. Das hat vielleicht nicht jeder. Ich spüre die ganz selten mal. Aber wenn ich jetzt daran zurückdenke, denke ich, mein lieber Mann Westermann, du hast dich ganz schön aus dem Fenster gelehnt. Hättest auch rausfallen können.
Wir kamen von der Frage Glück, Talent oder Fleiß. Und wenn ich dir so zuhöre, dann ist es auch viel Durchhaltevermögen oder gegen Widerstände oder gegen anderen Rat Entscheidungen treffen. Stimmt das?
Ich glaube, dass Fleiß auch eine wichtige Rolle gespielt hat. Also Fleiß und sehr gut vorbereitet sein. Und ich würde es gerne an der Stelle sagen, ich habe ja mit deinem Vater moderiert, mit Frank Blasberg. Und der Frank war für mich immer ein unglaublicher Lehrmeister. Ich werde das nie vergessen, wie wir mal in der Aktuellen Stunde waren, Beitrag aus Mülheim an der Ruhr. Mülheim ohne H. Und dann stand aber Mülheim mit H, weil der Mann am Schriftgenerator das irgendwie nicht gecheckt hat. Riesenaufstand. Und Frank hat sehr richtig gesagt, wenn wir noch nicht mal den Namen in einer Landessendung, den Namen eines Ortes richtig schreiben können, woher sollen denn die Leute Vertrauen zu uns haben? Und es ist bis heute so, dass ich Jahreszahlen dreimal nachgucke. Ich gucke dreimal nach, wie jemand heißt. Und bei der Sendung, von der ich vorhin gesprochen habe, die ich versemmelt habe, da war sowas dabei, dass ich einen Namen falsch ausgesprochen habe, wo ich mich schwarz ärgere, weil ich denke, hast du doch seit Blasberg gelernt, guckst dreimal nochmal nach. Und es war sehr viel Fleiß. Ich habe unheimlich viel gearbeitet und dadurch auch einfach viel, viel gelernt und viel abschleifen können und viel polieren können, sodass so das, was ich kann, so ein bisschen zum Glänzen kommt.
Wir haben hier in den ersten Minuten schon so ein bisschen einmal einen Rundumschlag gemacht, was du alles gemacht hast, von Zimmerfrei über Literarisches Quartett, Aktuelle Stunde. Du hast selber Bücher geschrieben, du warst bei der ZDF-Drehschreibe und. Du bist seit 51 Jahren vor der Kamera. Welche Zeit war die prägendste für dein Berufsleben?
Die letzten 20 Jahre, die letzten 30 Jahre, also Aktuelle Stunde ganz bestimmt, weil du da ganz schnell reagieren musst, weil ich da unter Zeitdruck arbeiten musste. Dann Zimmerfrei, weil es unberechenbar war, nicht nur wegen Götz Alsmann, sondern weil du auch nicht wusstest, wie sind die Gäste, wie offen sind die. Das waren die prägendsten und die waren deswegen auch prägend, also vielleicht auch, weil sie mir jetzt am nächsten sind. Aber die waren immer so von so ein bisschen Erfolg gekrönt, während meine erste Zeit bei der Drehscheibe zum Beispiel, also ich bin gestorben das erste Mal von der Kamera. Ich habe also einen fetten Kloß hier gehabt und die haben mich nach einem halben Jahr hat der Intendant angerufen und hat gesagt, nehmt das Kalb vom Sender. Ich sah auch sehr, sehr jung noch aus.
Aber du warst ja auch 20, ne? Also könntest du nicht rückblickend auch ein bisschen milder mit dir sein? Also mit 20 ist ja auch okay, wenn noch nicht alles klappt. Und die Drehscheibe, ich habe es mir extra auf YouTube nochmal angeguckt, gibt's Sendung, war ja eine große Sache. Oder? Also das ist doch eigentlich ein Riesenerfolg mit 20.
Aber wenn du es gesehen hast, Luisa, du hast auch gesehen, wie am liebsten hätte ich mich versteckt. Ja, am liebsten hätte ich gar nicht da gestanden. Und es hat ja auch keiner gesagt, mach das mal so oder so, was vielleicht auch ganz gut ist. Also ich habe da eine Probemoderation geschrieben und dann haben die gesagt, ach, die kann ganz gut schreiben, dann lasst uns doch mal, was ja toll ist, dann haben die gesagt, lass uns doch mal gucken, ob wir die aufbauen können. Ja. Dann haben sie gebaut und ich habe es unten immer wieder eingerissen. Es hat dann eine Weile gedauert, aber irgendwann habe ich es dann halt richtig begriffen, habe ich es bei der Aktuellen Stunde, weil da hast du gar keine Zeit gehabt, irgendwie lange rumzufeilen, sondern da musste es funktionieren und dann hat es auch funktioniert. Ne?
Würdest du die Drehscheibenzeit dann lieber rausstreichen, wenn du rückblicken könntest?
Unter keinen Umständen, weil da die Lehrjahre, so wie dieser Podcast heißt, die sind unglaublich wichtig. Und ich glaube, diese Lehrjahre, die hören nie auf, ja, weil Lehrjahre heißt lernen. du begreifst irgendwas. Und ist interessant, wenn ich werde manchmal angefragt, ob ich so Seminare geben möchte und Menschen, die so jung sind, was beibringen. Ich glaube ganz ehrlich, ich wüsste gar nicht so richtig, wie es geht. Also weil ich damit gewachsen bin und das ist das Entscheidende. Also dass ich auf über 50 Jahre zurückblicken kann und dass mir das wirklich in Fleisch und Blut übergegangen ist. Und das ist eigentlich, während ich so drüber rede, denke ich, wie schön ist das auch, dass ich die Chance hatte, das so lange zu machen und eigentlich auch immer noch mache, dass man so guckt. Und du müsstest mich mal hören, wenn ich Auto fahre und Radio höre oder wenn ich Fernsehen gucke.
Korrigierst du dann die Leute?
Also mein Mann Jochen sagt immer, du hast wieder die Intendantenjacke an, weil ich gucke irgendwas und dann sage ich sofort rausschmeißen, was ist das für eine Frage? Was ist denn das für eine Frage? Und dann sagt Jochen, ja komm, wir bügeln sie nochmal richtig auf und dann sitze ich da und so. Ja klar, das ist klar, wenn du, aber ich bin halt oft auch ungerecht. Und
hast du für jüngere Leute da mehr Verständnis oder bist du da besonders kritisch? Also machst du jetzt die 25-jährige Moderatorin oder den 25-jährigen Moderator in deiner Intendantenjacke eher fertig als den 50-jährigen?
Nein,
oder umgekehrt?
Die Älteren mache ich fertig. Okay. Also fertig mache ich sie gar nicht, aber wenn ich, ich traue mich jetzt nicht Namen zu nennen, ich mache es, aber wenn ich zum Beispiel Petra Gerster sehe oder wenn ich Ingo Zamperoni sehe und die Moderationen sind so, dass die in den ersten 30 Sekunden des Beitrags das Gleiche kommt wie in der Moderation, dann denke ich, Leute, das ist nicht euer Ernst. Habt ihr den Film nicht gesehen? Habt ihr nicht vorher telefoniert mit dem Autor, dass ihr euch geeinigt habt, wie fängst du an? Dann ist mein letzter Satz der Moderation. Also so Handwerk. Und da habe ich oft das Gefühl, dass Handwerk nicht mehr gelehrt wird. Ja? Dass man, dass sowas, dass der letzte Satz seiner Moderation, wer das toll kann, ist Karin Mioska, die verehre ich, weil die Moderationen sind klar, die sind intelligent, da ist Sprachwitz und die macht das, dass die, auch wenn die sagt, und jetzt ein Beitrag von Wolfgang Müller ist, schließt der an ihren letzten Satz und da hat meine Intendantenjacke.
Die würde befördert, wenn genau, du Intendantin
ja,
bist.
Ja, genau, die wird sofort eine.
Lass uns mal ein bisschen zurückspringen in deine Jugend. Du bist in Mannheim aufgewachsen und wenn wir dahin mal zurückreisen, 50er, 60er Jahre in Mannheim. Was wollte Christine Westermann als Kind werden?
Ich glaube, ich wollte meinem Vater, den ich unendlich geliebt habe, die Freude machen, Lehrerin zu werden.
Und welche Fächer?
Ich glaube Deutsch, Deutsch wäre das Einzige, glaube ich, gewesen.
Deutsch und Deutsch, Mann.
Deutsch und Deutsch, genau. Mein Vater ist dann früh gestorben, sodass ich ihm den Gefallen auch gar nicht mehr tun musste. Und weißt du, das meinte ich vorhin mit Zufall oder auch tragisches Glück in dem Fall. Ich glaube, wenn mein Vater da gewesen wäre, wegen der großen Liebe, die uns beide verbunden hat, und mein Vater war 60 Jahre, als ich zur Welt kam, für den war Sicherheit, das Kind muss irgendwie einen Beruf haben, wo es dann später auch mal eine Pension gibt. Ich glaube, dass mein Vater so gedacht hat, ich weiß es nicht, ich konnte ihn nicht mehr fragen. Er wäre selbst gerne Lehrer geworden, aber das ging nicht. Und weil kein Geld da war und der hat dann irgendeine Beamtenlaufbahn eingeschlagen. Aber das war für meinen Vater unheimlich wichtig, dass ich versorgt bin. Und wenn er da geblieben wäre, wäre ich, glaube ich, diesem Weg gefolgt. Und ich weiß nicht, ob ich da glücklich geworden wäre. Ich bin jetzt, und das ist was mich mit manchmal, und das wird dir im Alter bewusst, mit einer riesen Dankbarkeit erfüllt. Ich habe einen Beruf, den ich liebe, auch wenn ich manchmal stöhne und sage, oh nee, jetzt hör mir auf oder so. Ich liebe das, was ich mache. Und wer kann das schon von sich sagen, dass er einen Beruf hat, wo er sich jeden Tag drauf freut? Und ich bin frei, also ich muss nicht aufhören. Ich kann, weißt du, dass ich Bücher schreiben kann und dafür auch noch Geld kriege und die Leute, die auch noch gerne lesen, das ist eigentlich
ein Wunder.
Also für jemand, der so an sich zweifelt, wie ich das oft tue, ist es ein Wunder, aber es ist auch ein tolles Geschenk. Also ich merke gerade wieder, wie sehr ich das Leben liebe und deswegen ist es so dramatisch, wenn man schon 71 ist, weil man so weiß, ist schon so ein bisschen zielgerade, aber man weiß, vielleicht werde ich auch 99.
Absolut. du wärst Lehrerin geworden, hast du gerade gesagt, wenn dein Vater noch da gewesen wäre, auch weil Sicherheit so eine wichtige Rolle gespielt hat. Glaubst du, das hat vor allen Dingen was damit zu tun, wie du aufgewachsen bist, also was für einen finanziellen Hintergrund ihr hattet oder auch welche Zeit es war? Also ist es halt in der Nachkriegsgeneration, 15, 20 Jahre nach dem Krieg, haben da andere Kriterien eine Rolle gespielt als heute, wo ich als Millennial immer gesagt kriege, ach ja, kannst ja alles werden, was du willst und alles kein Problem.
Also die Zeiten waren natürlich andere, aber ich glaube wirklich, dass mein Vater die entscheidende Rolle gespielt hat, weil der zwei Kriege erlebt hat. Im ersten hat er selbst gekämpft, im Ersten Weltkrieg. Er hat einen Sohn verloren, im Zweiten Weltkrieg. Er hat diese ganze Unsicherheit erlebt. Er hat im Zuchthaus gesessen, weil er gesagt hat, Hitler ist ein Schwein. Also er hat auch Todesangst gespürt. Also er hat ganz viele, wie soll ich sagen, ich nenne es mal Farben, dunkle und helle und eigentlich ganz bunt, was er erlebt hat. Aber es war auch sehr oft schwarz. Und das hat ihn, glaube ich, dahin gebracht, mir zu sagen, dann werd Lehrerin, weil Lehrer kann man immer brauchen. Ich glaube, so hat er gedacht. Ich denke nicht so. Ich glaube auch, dass ich keine besonders geduldige Lehrerin geworden wäre.
Vielleicht wäre alle besser, dass es anders kam.
Genau.
Wir haben eben schon kurz über die Drehscheibe gesprochen und dass du das in den 20ern gemacht hast. Wenn das so eine große Fernsehsendung war, warst du dann eigentlich in den 20ern quasi schon reich und berühmt?
Das fing langsam an. Es ist heute noch so, wenn ich Lesungen mache und dann wird man so eingeführt und dann ist die Anmoderation immer, einige werden sie noch von der Drehscheibe kennen, da denke ich immer. Leute, und dann nicken natürlich, es nicken selbstverständlich immer die grauhaarigen Frauen und dann denke ich immer, das ist wie ein anderes Leben, so kommt mir das auch vor, es ist mein Leben, aber es ist ganz, ganz weit weg. Aber das fing damals an mit dem Bekanntwerden und wurde dann extrem stark durch die Aktuelle Stunde, also gerade logisch in Nordrhein-Westfalen, komischerweise im Norden auch, also wenn ich in Hamburg bin oder so, auch mit Zimmerfrei ist es so gewesen. Und ich habe neulich dran gedacht, dass ich laufe seit vielen Jahren, und das ist jetzt, hört sich so leicht dramatisch an, so meine ich das gar nicht. Ich laufe mit dem Kopf nach unten, weil ich dieses, also manchmal, ich habe ja auch nicht immer die Wimpern getuscht und die Haare gewaschen. Und ich will manchmal nicht, dass die Leute einen so ansprechen. Und dann ist es dieses übliche, sagen Sie mal, kennen wir uns? Kennen wir? Und wenn man dann was sagt, ist es sowieso, doch, die Stimme kennen Sie, sind doch. Und es ist dann so, Sie sind doch Christine Westermann, oder? Und dann sagst du ja und dann. Und weißt du, das ist so. Oder am Flughafen sagt jemand, Sie sind doch die von Zimmerfrei, oder? Ich sage ja. Und dann brüllt einer quer über drei Bänder, Mutti, sie ist es. Und geht einfach wieder und lässt sich so stehen. Und das ist so, man ist dann gar nicht aus Fleisch und Blut, sondern man ist irgendwie so ein Denkmal. Natürlich hat das unglaubliche Vorteile auch. Ne? Du kriegst schneller einen Tisch und du kriegst schneller dein Bier oder sowas, ja. Es ist schön. Also ich würde nicht sagen, ich brauche es nicht, das ist Quatsch. Es ist da und es begleitet mich schon so lange, dass ich wirklich das mit dem nach unten gucken, die Leute, die hinter mir gehen, also Freunde hinter mir laufen, sagen, es ist so witzig, das zu sehen, weil die Leute laufen an dir vorbei und dann geht so der Kopf so ganz langsam und die wissen, die Leute sagen ganz laut, hey, das ist die von Zimmerfrei.
Aber guck jetzt nicht hin.
Aber in der Hoffnung, dass wenn die Zimmerfrei oder Götz Alsmann sagen, dass du sofort guckst, das habe ich mir selbstverständlich schon lange antrainiert, dass der Kopf überhaupt nicht mehr, ich mache gar nichts, ich bin wie ein Eisblock.
Berühmt sein hat sich dann auch so ein bisschen durch dein Leben gezogen, aber gerade ordentlich Geld zu verdienen, auch schon in den 20ern und nicht noch mitten in der Ausbildung zu stecken, ist ja vielleicht auch was dich damals von deinen Freunden vielleicht aus Mannheim oder so abgehoben hat. Hast du das Gefühl, du hattest so eine richtige Jugend oder so richtige 20er, obwohl du kein typisches Studentenleben hattest, obwohl du irgendwie sehr früh Geld verdient hast und, sag ich mal, irgendwie einen sehr besonderen Lebensweg dann für diese Lebensphase hattest?
Ja, ich glaube, dass ich ein sehr besonderes Leben hatte, interessant. Ich habe damals, Also hätte ich mal ein bisschen sparsamer gelebt, was ich überhaupt nicht bereue, dass es nicht so ist, könnte ich bestimmt ein Haus am Mittelmeer haben, was ich gerne hätte. Aber das habe ich nicht. Und was immer wichtig war in meinem Leben, war das, was man vielleicht Privatleben nennt, dass mich nicht der Beruf aufgefressen hat, sondern ich bin mit dem Geld, was ich verdient habe, das habe ich schön unter die Leute gebracht. Ich bin viel verreist. Ich habe Menschen eingeladen, ich habe Feste gefeiert, ich habe mir Klamotten gekauft. Also ich habe es richtig rausgepfeffert. Und ab und zu ist so ein ganz sachtes Bedauern, aber ich habe genug und es wird reichen, auch wenn ich 104 werden sollte. Nein, ich habe ein schönes Leben mir gemacht und mache mir es. Und was ich im Nachhinein jetzt, ich will immer noch mal, vielleicht fange ich anders an. Ich will immer noch mal studieren, weil ich das als Makel empfinde. Ich empfinde es komischerweise als Makel.
Was würdest du studieren? Deutsch?
Ich würde Germanistik studieren.
Wirklich?
Ich würde Geschichte. Ja, ich möchte endlich mal begreifen, warum die im literarischen Quartett so kompliziert daherreden. Ich glaube, die sind einfach verzogen, also verlehrt worden mit EH.
Und das willst du jetzt nachmachen?
Nein, ich möchte gerne in so einem Seminar stehen und mal Klartext reden. Also kein 60-Seiten-Referat, sondern anderthalb, weil das geht nämlich auch. Also ich möchte es anders machen und ich würde gerne gezwungen werden, die ganzen Klassiker zu lesen, ich habe immer noch nicht den Zauberberg gelesen von Thomas Mann. Ich habe, glaube ich, dreimal angefangen und ich fange jetzt gerade ein neues Buch an und will über Bücher schreiben. Also mein Weg zu den Büchern. Und da werde ich damit anfangen, dass ich den noch nie gelesen habe. Und am Anfang versprechen, bis zum Ende des Buches habe ich ihn gelesen. Und dann werde ich am Ende des Buches eine Kritik zum Zauberberg machen. Und ich bin relativ sicher, dass sie nicht so besonders positiv ausfallen wird. Aber wir warten mal ab.
Und schickst du die dann an deine Kollegen aus dem literarischen Quartett? So, ja, das einfach müsste nur so FYI, machen. Was ich eigentlich dazu denke.
Ja, weißt du, es ist so im literarischen Quartett, das war das Schöne dran, dass ich oft gezwungen wurde, was zu lesen, was ich nie sonst gelesen hätte bei meinen Buchempfehlungen, die ich im Radio mache. Und das war gut, aber ich finde nach wie vor, wenn dich ein Buch nicht nach 50 Seiten packt, und das ist schon eine lange Strecke, dann sollte man es beiseite legen. Aber vielleicht braucht es, und deswegen würde ich, glaube ich, auch studieren, eine Erziehung zum Lesen. Also ne, das braucht es vielleicht. Und die habe ich nicht gehabt. Ich habe halt so, ich kann halt schöne Sachen lesen und nicht die schwierigen.
Woran hast du deinen Erfolg in deinem Job, also sowohl als Journalistin, aber auch als Autorin festgemacht? Also sowas wie Einschaltquoten oder verkaufte Bücher oder Fernsehkritiken oder was deine beste Freundin dazu sagt oder was du selbst dazu denkst?
Sehr gute Frage. Weißt du, wann ich das erste Mal begriffen habe, dass ich das ganz gut mache? Als ich den Radiopreis fürs beste Interview bekommen habe. Und das war spät in meinem Leben, da war ich 64, 65. Wir haben vorher den Krimi-Preis für Zimmerfrei. Das zählte irgendwie nicht ganz so, weil Götz Alsmann damit beteiligt war. Das war ich nicht alleine. Aber Radiopreis war ich zum ersten Mal, das war mein Interview, wobei das noch nicht mal das Beste war.
Wen hast du da interviewt?
Das ist eine gute Frage, ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe jemanden interviewt, der Alkoholiker war und der durch das Marathonlaufen clean geworden ist und der hat ein Buch geschrieben und der ein richtiger Abenteurer war, also glaube ich auch die Weltmeere umsegelt oder die ganzen Kontinente umsegelt hat. Irgendwie sowas, also ein Abenteurer und mit dem habe ich gesprochen. Es ist peinlich, mir fällt der Name nicht mehr ein. Aber den Radiopreis kriegt man nicht für den Namen, sondern fürs Interview. Und da habe ich zum ersten Mal da habe ich gedacht, yes.
Jetzt. Und was macht Preise aus? Also warum sind Preise Erfolgsmesser? Also ist es, weil die Jury total schlau ist und einem diesen Preis gibt? Oder ist es die Sichtbarkeit, super, dass man jetzt sagen kann, ach, ich habe jetzt übrigens auch einen Preis bekommen? Also
ich glaube, weil es für mich eine späte Genugtuung war, Hans-Peter Stockinger, dem SWF3-Chef, gezeigt zu haben, ich habe mein Herz über die Mauer geworfen. Weil das hat er gemeint. Frag, was dich interessiert, bleib am Menschen, hör zu. Halt dich nicht an deinem Konzept fest, sondern hör dem zu. Und wenn der auf einmal nach links abweicht, dann geh doch mal ein Stück mit und guck, wo er hin will. Und ich habe auch in meiner Danksagung bei dem Radiopreis mich bei Stockinger bedankt und habe gesagt, jetzt läuft's. Aber Sie sollten wissen, dass Sie noch immer auf meiner Schulter sitzen in den ersten 20 Sekunden beim Radio machen. Ne? Dieses, kann ich es denn jetzt wirklich? Aber ich glaube, das ist schon eher psychologisch. Man müsste jetzt hier mal einen Psychologen hinsetzen, der sagt, sind Sie eigentlich noch ganz dicht? Sie machen das jetzt seit 50 Jahren und, ne? Und Sie zweifeln immer noch. Ich zweifle, sonst könnte ich gar nicht das machen, was ich mache und so gut machen, wie ich es mache. Aber immer, ich glaube, dass das viele Leute haben, die erfolgreich sind, die, wenn das Zweifeln nicht aufhört, dann ist irgendwas, das treibt auch ein bisschen an, glaube ich. Jedes Mal wieder gut zu sein und nicht so eine Sendung zu versemmeln wie letzte Woche. Ich bin schon auf die nächste, die ich da machen muss, sehr gespannt. Ich bin sehr sicher, dass die gut wird. Ja. Jahreszahlen dreimal und alle Namen 10-mal vorher ausgesprochen.
Dieser Stockinger muss ja echt ein krasser Typ gewesen sein. Klaus Kleber hat auch von dem erzählt. Mein Vater, der auch bei dem gelernt hat, erzählt auch ständig von ihm. Und ich habe den jetzt nie kennengelernt, aber ich frage mich, was hat den so ausgemacht? Also was macht ein Chef zu so einer Ikone, dass jetzt irgendwie alle immer erzählen, was sie alles von dem gelernt haben und wie prägend und wie wichtig der war?
Weil er so klar war. Der war so klar in dem, was er kritisiert hat. Und er hat, alle sind besser geworden, die bei ihm moderiert haben. Also dein Vater oder Andreas Ernst oder Klaus Kleber, die haben ja in den Morgensendungen, also 6 bis 8, da mussten die Leute ja wach kriegen. Und die haben gesprüht vor Ideen und der hat sie bestärkt, aber hat auch gesagt, Jungs, jetzt ist mal gut. Aber er hat sie auch immer, ich muss echt sagen, es waren Jungs. Also es sind, Anke Engelke hat bei ihm gelernt, in Anführungszeichen sage ich mal, Elke Heidenreich ist bei ihm groß geworden. Judith Kaufmann, die war damals im Südwesten sehr bekannt und bei mir hat es ein bisschen gedauert. Also bei mir ist es dann mit Spätzündung 10 Jahre später gekommen. Aber der hatte irgendwas, man wollte dem nicht imponieren, aber man wusste, wenn der kritisiert hat, der recht. Und der hat nicht, das waren keine Samthandschuhe, also die Konferenzen waren gefürchtet. Das waren so Abhörkonferenzen, aber es war kein Fertigmachen. Du bist danach nicht unter der Grasnarbe gegangen, sondern du hast was mitgenommen in die Sendung. Also ich zum Beispiel, dass ich Wispermann heiße, weil die ganze Unsicherheit, die ich da gespürt habe, die habe ich also versucht zu verstecken, indem ich immer leiser geworden bin und indem du mich gar nicht mehr richtig gehört hast am Mikrofon. Hätte ich mal laut gesagt am Mikrofon, Christine Westermann, ich glaube, ich hätte mich selbst schon innerlich besser gefühlt, als ich mich da gefühlt habe.
Aber hat es dann geholfen, dass er auch noch so den Finger in die Wunde gelegt hat?
Also ich erinnere
Oder
mich,
hat man dann noch mehr gewispert?
Ich erinnere mich an eine Sendung. Also neben uns stand so ein kleiner Kasten. Und Stockinger hat in seinem Büro direkten Zugang ins Studio gehabt. Der konnte auf den Knopf drücken.
Wie so ein Gott, der so.
Genau, und der hat mal irgendwie zu mir gesagt, Frau Westermann, was war das denn? Also in die Sendung, nicht ins Interview rein. Und da, ich glaube, danach habe ich gerade noch meinen Namen am Schluss gesagt, sonst nichts mehr. Ich merke das, was ich jetzt total spannend finde. Ich bin 71 und passiert ist das Ende meiner 20er Jahre. Und ich merke jetzt noch den Druck, den ich gespürt habe. Und es ist trotz allem ein positiver Druck gewesen. Es hat trotz allem, Stockinger hat mal in irgendeiner Fernsehsendung, haben sie einen O-Ton von ihm aufgenommen. Bei Das war das in Hamburg. Und dann sagt die Bettina Tietjen, die das moderiert hat, sagt, hör mal, wir haben mal mit Stockinger gesprochen, hör mal, was er sagt. Und dann sagt der Frau Westermann, das tut mir unheimlich leid, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wie ich und so. Und dann habe ich da wirklich gesessen und mit den Tränen gekämpft, weil ich mir natürlich auch überlegt habe, was für ein Popanz habe ich eigentlich möglicherweise mir da aufgebaut. Vielleicht war der gar nicht so schlimm, aber sagen wir mal, er war 50% weniger streng oder wichtig für mich, als ich es damals glauben wollte. Aber es war ein guter Lehrmeister, das ist das Entscheidende, der hat mich mein Leben lang begleitet und ich will ihn immer noch mal sehen. Ich will immer noch mal mit Stockinger mal mindestens ein Bier trinken.
Was würdest du ihm dann sagen?
Können Sie mir noch mal sagen, was sie damals an mir gestört hat? Und wie würden sie es heute sagen? Ist eine gute Frage, Luisa. Ich weiß, ich glaube, ich würde mich hinsetzen und würde ein Interview mit ihm erstmal machen. Ich würde mir Interviewfragen für ihn aufschreiben. Ich glaube auch einfach, um ihm zu beweisen, ich kann das. Ja.
Worin wird man mit der Zeit gelassener, wenn es der Umgang mit Kritik und Selbstzweifeln vielleicht nicht gerade ist?
Ich glaube schon, dass ich auch da gelassener bin, weil wenn ich mir jetzt zugehört habe, dann habe ich, glaube ich, ein paar Mal gesagt, und ich habe es gemerkt und habe mich innerlich gefreut, ich bin gut, so wie es ist, ist gut. Das ist, ich glaube, das ist auch einfach so eine schlechte Gewohnheit, dass ich es immer noch sage oder dass es so, man wird in allem gelassener, Luisa, man wird in allem, selbst wenn ich meine Intendantenjacke anhabe und denke, oh nee, ich halte es nicht aus, werde ich gelassener. Ich werde gelassener im Umgang, wenn anderen Fehler passieren, ich werde gelassener, wenn Menschen zu spät kommen. Ich werde gelassener, wenn mein Interviewpartner, wenn der sich nicht mal für ein Mini-Vorgespräch Zeit nimmt.
Und ist es schön, die neu gewonnene Gelassenheit?
Ja, es ist schön. Es ist schön. Ich habe, ich habe so ein Achtsamkeitsseminar gemacht über 3 Jahre und beschäftige mich jetzt mit Achtsamkeit. Ich merke immer, wenn ich Achtsamkeit sage, wenn ich sage, man erzähle manchmal in Lesungen davon und dann geht so ein Ruck durchs Publikum und Achtsamkeit bedeutet immer, Achtung, wir setzen uns gerade hin und strecken so die Schultern zurück. Das ist nicht Achtsamkeit. Achtsamkeit ist einfach zu merken, was du machst gerade. Ne? Also, und dann mal versuchen, die Perspektive zu wechseln. Und das mache ich, das ist mir in Fleisch und Blut übergegangen und das macht großen Spaß. Und diese Gelassenheit, auch wenn man sich über was ärgert, dann einfach erstmal noch mal einen Tag warten und so.
Wir haben jetzt ganz viel über dich und deine Lehrjahre und deinen Werdegang geredet. Und ich würde gerne Richtung Ende des Podcasts noch ein bisschen über meine Lehrjahre oder über die Lehrjahre meiner Generation reden, weil du kennst dich damit ja auch aus. Auch du bist quasi Podcast- und Generationenexpertin, hast mal einen Podcast mit einem 22-Jährigen gemacht, wo ihr euch Zukunftsideen ausgedacht habt. Was hast du in diesen Gesprächen über meine Generation gelernt?
Gute Frage. Ich habe begriffen, gelernt ist vielleicht gar nicht das richtige Wort. Ich habe begriffen, wie weit weg ich von den neuen Medien bin, wenn du so willst. Und welche Kluft da entsteht, die eigentlich überhaupt nicht da ist. Also wenn ich dir jetzt gegenübersetze, nun ist klar, ich mag dich, weil ich dich jetzt auch schon wirklich lange kenne und du mir ans Herz gewachsen bist, aber ich finde das, neulich ist jemand gekommen und hat mir hier auf dem Fernsehapparat Netflix eingerichtet. Ja. Ich weiß, dass das überhaupt nicht schwierig ist, aber ich hab, und dann habe ich es mir zeigen lassen und der ist Theo, wie alt ist Theo? 22. Und dann habe ich gedacht, was denkt der jetzt von dir? Ne? Also ich, andersrum, ich habe keine Lust, mich mehr damit zu beschäftigen. Ich habe, ich twittere nicht, ich habe kein WhatsApp, ich habe noch ein ganz normales, ich schicke noch SMS und ich schreibe Mails. Mehr mache ich nicht, ja. Und ich hänge mich selbst ab und da entsteht eine Kluft zwischen uns, zwischen Jung und Alt, die sonst überhaupt nicht da ist. Ich werde, wenn ich beim Lügen erwischt werde, werde ich noch genauso rot wie mit 12 oder ich flirte noch, wenn ich in meinem Cabrio sitze und dann erschrecke ich mich immer, weil ich denke, oh Gott, setz mal lieber die Sonnenbrille auf, damit er die Falten unter den Augen nicht sieht. Also ich fühle mich eigentlich total jung und was ich von eurer Generation lerne oder was ich fast bewundere, aber so nah dran bin ich nicht, wie geradeaus ihr sein wollt oder müsst. Also nicht so, ich weiß nicht, so rumdatteln. Ich meine vielleicht, dass ich mehr rumgedattelt habe, aber vielleicht habe ich das auch nicht. Also, dass ihr alle so, ein sehr altes Wort, aber dass ihr so strebsam seid, nicht Streber, aber dass ihr glaubt, ihr müsstet ein Ziel haben. Und ich glaube, dass das möglicherweise schwierig ist, wenn man ein Ziel hat, was das Falsche ist. Dass du dann dein halbes Leben vielleicht irgendwas machst, wo du morgens eben nicht gern hingehst.
Und also besser kein Ziel als ein falsches Ziel?
Ja, wobei, nimm dir ruhig ein Ziel vor, aber wenn du merkst, ist nicht so gut, dann lass es los. Also loslassen und sich auch trauen, also sich trauen, Risiko einzugehen, aber sich selbst vertrauen. Und ich glaube, das kann man gut. Das könnt ihr alle gut. Dazu seid ihr, also ihr seid intelligent, ihr seid schnell, wie rede ich denn? Aber ihr seid mit der ganzen Welt verbunden, was ich nicht bin. Also wenn ich mal ab und zu mal mit meinem Neffen zoome, dann denke ich immer noch, auch wie schön ist das, aber Telefon ist auch ganz okay. Ne? Ich muss das alles nicht haben, ich komme trotzdem gut zurecht. Ich würde am liebsten die letzte Minute rausstreichen, weil ich mir so alt vorkomme. Aber ich glaube, es ist nur eine Verweigerung. Es hat gar nichts mit dem Alter zu tun. Ich habe genug zu tun, die ganzen Mails zu beantworten. Ich will nicht auch noch lesen, was Leute über meine Sendung geschrieben haben.
Das kann ich total gut verstehen. Ich glaube nur, dass wir die Wahl nicht haben.
Genau.
Also ja, ich würde auch lieber manchmal kein Social Media haben und kein WhatsApp oder so. Aber das funktioniert heutzutage nicht mehr. Dann hätte ich weder Kontakt zu meinen Freunden noch Jobs.
Also. Ja, genau. Ich empfinde das, wenn ich das von dir höre, mich engt es richtig ein. Ich merke richtig, wie ich so eine körperliche Enge spüre. Aber du hast völlig recht, das geht gar nicht anders. Du hast natürlich den Vorteil, dass du genau weißt, wie es geht und so. Das ist
die Hürde habe ich genommen.
Die hast du genommen, genau. Und ich finde es auch klasse, wenn man das schon in der Schule lernt. Also ich fände es wunderbar, wenn ich selbst wüsste, wie das mit Netflix geht. Ich will jetzt The Zone haben, damit ich Fußball gucken kann. Da muss ich wieder Theo anrufen, sagen, Theo, wie machst du mal? Und so macht er ja dann auch. Also sich nicht abhängen lassen, das ist, aber vielleicht kann ich ja noch aufholen, vielleicht geht es ja noch.
Glaubst du, dass wir verwöhnter sind und mehr Anspruchsdenken haben, was Arbeit angeht?
Nee. Aber vielleicht habe ich auch nicht so einen intensiven Kontakt zu Jungen. Ich glaube, was euch möglicherweise ein bisschen vom rechten Weg abdrängt, ist, dass ihr seht, mit welchen Sachen man ganz schnell viel Kohle machen kann. Und ich glaube, das Geld, was Wichtiges ist, das Geld ist gleich schönes Leben. Also rumgurken, weiß der Geier, ein Schiff haben, ein Haus in Kalifornien, was weiß ich. So stelle ich mir das vor. Also, dass ihr unter so einem Druck steht, erfolgreich zu sein. Ich finde, ausprobieren ist das Entscheidende und sich was zutrauen und sich auch vertrauen. Und wenn es dann schief geht, geht es schief. Nichts finde ich bedauerlicher für ein Leben, als wenn du ausgetretene Pfade entlang latschen würdest. Schlag dich mal durchs Unterholz und guck mal, wo du rauskommst. Ich habe Sachen moderiert, wo ich heute denke, wie konntest du, das ist dir so schwer gefallen, wieso hast du das gemacht? Also ich habe Sachen gemacht, die ich nicht gekonnt habe und habe gedacht, ich müsste sie können. Und irgendwann mal zu begreifen, was richtig und wichtig für einen ist, das kommt und es kann wirklich dauern. Also
bist du gut darin, ja zu Sachen zu sagen, aber dann schlechter drin, dich dabei gut zu finden. Weil du hast ja irgendwie den Mut, dann auch verrückte Sachen anzunehmen, obwohl du so große Selbstzweifel immer hattest. Das finde ich ist eine spannende Kombi.
Ja, und dann aber gucken, dass du das Bestmögliche machst. Draus machst. Und wenn du merkst, ich hab in der Drehscheibe zum Beispiel, klar, weil man auch Kohle verdienen musste und ich nicht am Anfang nicht so oft, wegen nehmt das Kalb vom Sender, nicht so oft moderiert habe. Das heißt, ich habe Filme gemacht. Ich habe grauenhafte Sachen gemacht, eine Ausstellung über brasilianische Skulpturen, Holzskulpturen in irgendeinem Museum in Ingelheim. Also die furchtbaren Sachen hat man ja dann noch im Kopf. Das würde ich heute noch nicht mal können. Ich könnte heute keinen Text da drauf machen. Also, oder müsste mich sehr anstrengen. Wie soll ich das als 22-Jährige gewusst haben? Und natürlich war es nicht gut. Ne? Und natürlich denkst du dann, bin ich richtig in dem Job? Das ist so ein, ich wollte gerade spontan sagen, es ist ein Durchwurschteln, aber das stimmt nicht. Es ist ein Durchwurschteln, ist es nie. Es ist ein Tasten. Und du merkst, irgendwann wird der Weg freier und du stößt nicht mehr an. Du merkst irgendwann, wo es hingeht. Und das kann aber dauern. Also bei mir, bis ich so richtig begriffen habe, was ich gut kann, ich will hier keinen
Pessimismus verbreiten.
Genau, aber bis 50 oder so hat es schon gedauert. Bis 50 hat es gedauert. Mitte 40, zimmerfrei habe ich angefangen, da war ich 48 und mit 68 habe ich es aufgehört. Und heute würde ich sagen, wenn nochmal so eine Sendung wie Zimmerfrei käme, also wo einer moderiert und einer Quatsch macht und gute Musik, sofort. Ne? Und das ist ja auch schön zu wissen, Mensch, das kann ich. Das ist, ach, ich merke gerade, wie schön eigentlich wirklich das Alter ist, weil man so weiß.
Ich werde schon ganz neidisch, ob ich auch mal 70 werden sollte, schnell.
Siehst du, das ist auch so ein Punkt, Luisa. Ich finde es ganz schön, wenn, sagen wir mal, noch 30 Jahre, dann bist du.
Dann bin ich 57.
So, das ist, reicht nicht. Da müsste ich dann schon 105 werden, dass du so über die 60. Einfach auch zu sehen, wie sich, weißt du, du liest in der Zeitung, 67-jährige Frau vom Fahrrad gefallen und vom Auto angefahren und liegt im Krankenhaus. Und ich weiß, dass es sehr gewagt ist, aber mein erster Gedanke ist, naja, 67. Weißt du, das ist der erste, und ich vergesse völlig, dass ich 71 bin. Also auch jetzt dieses Risikogruppe bei Corona, wo ich denke, sag mal, geht's noch? Ja, ich bin gesund, ihr könnt doch jetzt nicht mich zu einer Risikogruppe. Weißt du, dieses abgestempelt als alt sein, und ich mache das ja selbst. Ich rede ja von mir selbst als alter Frau. Und jedes Mal denke ich mir, Schwester, Mann, lass es doch mal. Das ist, ich fühle mich jung innen drin.
Wie alt?
Kommt drauf an. Also jetzt bei dir denke ich, scheiße, wäre ich gerne nochmal 27 oder so. Und auf der anderen Seite denke ich, ich bin froh, dass ich 71 bin. Dass ich diese, aber jetzt würde ich, dass ich diese, dieses Auf und Ab, diese Enttäuschung, diese, na klar, auch Höhepunkte. Aber ich habe gelernt, dass, und das ist das Schöne, was ich gelernt habe, dass du nicht ewig auf dem Gipfel sein kannst, sondern dass du runter musst ins Tal. Dann ist der Aufstieg manchmal schwierig, aber wie toll ist, wenn du den Radiopreis hast und da mal für anderthalb Stunden auf dem Gipfel stehst und denkst, ja, ich kann das mit den Interviews. Deswegen bedauere ich das ein bisschen mit dem Alter, dieses, weil jetzt habe ich begriffen, wie es Leben geht, oder ich ahne das.
Was würdest du dann anders machen, wenn du jetzt nochmal 27 wärst? Wir könnten jetzt tauschen und mal ein Jahr lang das Leben des anderen leben. Was würdest du dann anders machen, wenn du jetzt nochmal 27 wärst?
Ich würde keinen anderen Weg nehmen, aber ich würde gerne die Gabe haben, früher zu begreifen, wie gut ich bin. Und ich würde gerne die Gabe haben, die ich jetzt habe, zu widersprechen und mich zu behaupten. Und das habe ich damals nicht gehabt. Und das hat sicher was auch damit zu tun, dass ich eine Frau bin. Wenn du in den 70er Jahren bei SWF3 eine Frau warst, war das nicht so ganz einfach, weil da waren die ganzen Typen und da waren ganz wenige Frauen. Heute ist das anders. Also heute, das hätte ich gerne. Ich hätte gerne schon früher die Gewissheit gehabt, so wie ich es mache und so wie ich bin, bin ich gut genug und so ist es richtig. Und das habe ich nicht. Und jetzt, es gibt diesen Bibelsatz, bedenke, dass ihr sterben müsst, auf dass ihr klug werdet. Und das drückt nichts anderes aus, als dass du am Ende deines Lebens, auch wenn es jetzt hoffentlich noch 30 Jahre dauert, auf einmal begreifst, wo das Leben mit dir hin will und wo du mit dem Leben hin willst. Und ich lebe so gerne und das würde ich jetzt gerne noch, das würde ich jetzt gerne noch machen, auch wenn die Dellen auf den Oberschenkeln immer mehr werden und das Kinn sich zum Dreifachkinn auswächst. Das ist auch nicht so witzig, finde ich, wenn man so langsam die äußere Attraktivität verliert, aber dieses Wissen ums Leben, das ist einfach ein Riesengeschenk. Und das macht man sich selbst. Das ist, jemand hat mir mal gesagt, jetzt kommt das Alter, das hat mir jemand gesagt, als ich 65 wurde, wo man langsam die Geschenke auspackt, die man sich mit 20 selbst eingewickelt hat. Und das ist.
Darauf kann ich mich freuen.
Ja, darauf kannst du dich wirklich freuen.
Was ist der beste Lebens- oder Karriererat, den du jemals von irgendwem bekommen hast?
Was wichtig ist im Leben, dass man Zufälle erkennt. Und Zufall ist, finde ich, ein sehr missbräuchlich gebrauchtes Wort. Weil Zufall heißt, es fällt dir was zu. Zufällig habe ich XY und daraus ist zufällig, war ich mit Jean Pütz vom WDR, der Hobby-Thekmann, zufällig war ich mit dem in der Fernsehsendung und der hat mir gesagt, Hör mal, beim WDR suchen sie Moderatorin, die wollen so eine neue Regionalsendung machen, Aktuelle Stunde. Zufällig. Das ist nicht irgendjemand passiert, es ist mir passiert. Es ist mir zugefallen. Es hat sich ein Weg eröffnet und dem bin ich gegangen. Und das zu begreifen, dass Zufall was sehr Individuelles ist und dass Zufall eigentlich was für dich Bestimmtes ist. Und ich glaube, das ist schwer zu erkennen, weil man lebt das Leben nach vorne und begreift in der Rückschau, was wichtig war und was vielleicht wichtig gewesen wäre. Aber den Zufall im Leben, also die Gelegenheit wahrzunehmen, ja, dass man ein Gespür dafür kriegt, spüren, nachspüren, in sich spüren, den hat mir keiner gegeben, den gebe ich mir, glaube ich, selbst. Vielleicht bin ich jetzt in dem Alter, wo man keine Ratschläge mehr von außen kriegt, sondern die sich selbst gibt. Ne?
Auch gut. Ich als Podcast-Lehrling klaue mir am Ende mal Fragen. Also ich nehme mir Fragen von anderen schlauen Leuten. Mhm. Eine ist von Max Frisch. Kannst wieder was lernen für deine Klassiker. Eine ist von dem Journalisten Sven Michaelsen und eine ist aus dem Fragebogen 36 Questions That Lead to Love. Die erste Frage ist von Sven Michaelsen und die heißt, möchtest du gerne deine Chefin sein?
Sehr schöne Frage. Ich glaube, ja.
Glaubst du, du wärst eine gute Angestellte?
Ich glaube, nach 50 Jahren, ich würde verrückt, wenn ich festangestellt wäre, wenn ich jeden Morgen in diesen Laden laufen müsste. Also ich denke jetzt gerade mal an den WDR. Ich glaube, ich wäre eine gute Chefin, was sicherlich ein Nachteil wäre, dass ich zu nachsichtig wäre. Also bei mir könnten viele mit vielem durchkommen. Aber vielleicht würde ich das auch lernen, dass irgendwann mal Feierabend ist. Ja, ich glaube, ich wär okay als Chefin.
Von Max Frisch kommt die Frage, was fehlt dir zum Glück?
Ich liebe Max Frisch. Ich liebe diesen Fragebogen. Die sind großartig. Was fehlt mir zum Glück? Jetzt hier am Tisch mit dir nichts. Ist alles wunderbar. So wie es ist. Einfach, wenn du dir klar machst, was ist hier und jetzt nicht in Ordnung. Keine Ahnung, was morgen ist. Vielleicht falle ich wieder vom Rad. Aber jetzt hier ist das Leben ist wunderbar.
Letzte Frage aus den 36 Questions that lead to love. Wenn du irgendetwas daran ändern könntest, wie du erzogen wurdest, was wäre das?
Das wäre wirklich, dass mein Vater nicht mit 13 hat aufhören müssen mir zu sagen, wie großartig ich bin oder was ich machen könnte, um noch großartiger zu werden. Und wenn ich mehr Wertschätzung bekommen hätte, wenn meine Mutter mir gesagt hätte, dass alles so, wie ich es mache, okay ist und an dieser und jener Stelle könnte man mal oder so, dass ich nicht so allein gelassen worden wäre, das wär gut gewesen. Aber weißt du, was weiß ich denn, was aus mir vielleicht wäre, aus mir wär irgendeine verwöhnte Tante geworden. Ich habe kämpfen müssen und das war gut so.
Wenn dein Vater jetzt von oben zugeschaut hat bei deinem Leben, ich meine, du bist nicht Lehrerin geworden, das war dann schon mal die erste Enttäuschung.
Enttäuschung, genau.
Aber wenn du dir dein Leben anguckst, was glaubst du, was wäre die Sache, auf die er am meisten stolz wäre?
Auf alles, glaube ich. Also auf, dass ich, weiß ich nicht, aus dieser emotionalen Dunkelkammer nach seinem Tod rausgekommen bin, den sozialen Abstieg überlebt habe und dass ich gekämpft habe. Ich glaube, das hat er mir auch mitgegeben. Ich glaube, da ist viel von meinem Vater, ist in mir, so eine Kämpferin zu sein. Ach, das ist schön. Ich glaube, das sage ich im nächsten Interview auch, ich bin eine Kämpferin. Das finde ich ein schönes Attribut irgendwie. Danke, Luisa, das nehme ich mit. Ich bin eine Kämpferin. Bin ich.
Bist du. Vielen Dank. Danke, dass du dir da warst. Das war Lehrjahre Nummer 20 mit Christine Westermann. Und ich nehme vor allen Dingen mit, Zweifel sind keine Altersfrage. Und doch kommt vielleicht irgendwann mit einem bestimmten Alter eine Gelassenheit, mit ihnen umzugehen, was vielleicht was Positives hat. Wenn euch die Folge mit Christine gefallen hat, dann hört doch auch mal in die Folge mit Klaus Kleber, das ist Lehrjahre Nummer 5, rein. Christine erzählt ja, dass sie und Klaus Kleber in Baden-Baden bei SWR 3 gelernt haben in den 70ern. Und wenn ihr in diese Zeit zurückreisen wollt und auch noch ein paar andere Eindrücke von da hören wollt, dann ist das Gespräch mit Klaus Kleber bestimmt spannend für euch. Ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast mit euren Freunden teilt, wenn ihr ihn folgt, wenn ihr ihn bewertet und vor allen Dingen, wenn wir uns wiederhören in 2 Wochen zu Lehre Nummer 21.